SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Ob Post, Bus oder Strom, auch die Schweizer Randregionen sollen ausreichend versorgt sein. Doch der Nationalrat will die Leistungen nicht einzeln in die Verfassung schreiben. Zu wenig Zeit für die Patienten, zu wenig Anerkennung, zu wenig Lohn. In einer Umfrage der Gewerkschaft Unia beklagen Pflegefachleute ihre Arbeitssituation.
Man möchte Profit machen in der Pflege, sie soll rentabel sein und das funktioniert in der Praxis nicht.
Dann, was Angela Merkel bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise von Schweden lernen kann.
Dass es nicht nur einen politischen Konsens braucht, sondern auch viel gesellschaftliche Kleinarbeit, die eben in die Vereine, in die Kirchen hineingeht. Das ganze Land muss da wirklich mitmachen, dass es funktioniert.
Und um eins, der Parteiencheck. Heute stellt sich die noch junge und doch schon erfolgsverwöhnte BDP unseren Fragen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs.
Die Grundversorgung erhält keinen eigenen Artikel in der Verfassung. Der Nationalrat hat zum zweiten Mal gegen einen solchen gestimmt. Damit ist der Vorschlag vom Tisch. Der Ständerat wollte die Grundversorgung in die Verfassung schreiben und damit von Bund, Kantonen und Gemeinden verlangen, dass sie sich für eine für alle zugängliche Grundversorgung einsetzen. Dazu gehörten zum Beispiel die Wasser- und Energieversorgung, aber auch Bildung, Kultur und Sicherheit. Wer im privaten Bereich jemanden besticht, soll dafür bestraft werden können. Das will nach dem Ständerat auch der Nationalrat. Heute ist Korruption im privaten Bereich erlaubt, wenn damit kein Konkurrent geschädigt wird. Die Verschärfung des Gesetzes begründet der Bundesrat unter anderem mit den Kontroversen um den Weltfußballverband FIFA. Gegen den Willen von Justizministerin Sommaruga hat der Nationalrat aber beschlossen, dass es bei leichten Fällen einen Antrag braucht, damit Korruption verfolgt wird. Die Gesetzesvorlage geht nun zurück in den Ständerat wegen kleinerer Differenzen. Der Bundesrat soll prüfen, wie natürliches Cannabis als Schmerzmittel verwendet werden kann. Dazu hat ihn das Parlament beauftragt. Heute können Schmerzpatienten Medikamente auf Cannabis-Basis nur mit einer Ausnahmebewilligung beziehen. Dies ist nach Ansicht des Ständerates zu kompliziert und auch zu teuer. Fast die Hälfte der Auszubildenden in Pflegeberufen in der Schweiz will in 10 Jahren nicht mehr in der Pflegebranche arbeiten. Das zeigt eine Umfrage der Gewerkschaft Unia bei über 1000 Lernenden. Die Unia fordert aufgrund der Umfrageergebnisse ein Umdenken in der Pflege. Es brauche höhere Löhne, faire Arbeitszeitregelungen und mehr Personal. Der bernische Gesundheits- und Fürsorgedirektor Philippe Perrenoud tritt im Juni 2016 von seinem Amt zurück. Das hat die Berner Kantonsregierung mitgeteilt. Damit kommt es Ende Juni 2016 zu einem doppelten Wechsel in der Berner Kantonsregierung, weil auch Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher kürzlich seinen Rücktritt auf diesen Zeitpunkt bekannt gegeben hatte. Beide Regierungsräte gehören der SP an. Auf der griechischen Insel Lesbos ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und der Polizei gekommen. Rund 6000 Migranten versuchten, auf eine Fähre zum griechischen Festland zu gelangen. Die Fähre kann aber höchstens 2500 Menschen aufnehmen. Laut Augenzeugen hinderte die Polizei die Flüchtlinge mit Schlagstöcken, auf das Schiff zu gelangen. Lesbos hat rund 85.000 Einwohner. Zurzeit sind laut der UNO bis zu 20.000 Flüchtlinge auf der Insel. Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro hat angekündigt, dass sein Land 20.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen werde. Er habe die Außenministerin mit dieser Aufgabe betraut, sagte Maduro bei einer Kabinettssitzung. In Brasilien erklärte Staatschefin Dilma Rousseff in einer Ansprache zum Nationalfeiertag, man werde syrische Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. und die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet erklärte, Chile arbeite daran, eine bedeutende Zahl an Flüchtlingen aufnehmen zu können. Im Osten der Türkei sind bei einem Bombenanschlag 12 Polizisten getötet worden. Der Anschlag ereignete sich in der Provinz İkdir an der Grenze zu Armenien. In ersten Berichten türkischer Medien wird die in der Türkei verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK dafür verantwortlich gemacht. Das türkische Militär hatte in der Nacht auf heute Luftangriffe gegen Ziele der PKK in Nordirak geflogen. Dabei seien 35 bis 40 PKK-Kämpfer getötet worden, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. 137.000 Menschen haben sich in der Schweiz im August bei den Arbeitsvermittlungszentren als arbeitslos gemeldet. Das sind 8.500 Arbeitslose oder knapp 7% mehr als im August 2014, wie die neuesten Zahlen des Bundes zeigen. Die Arbeitslosenquote beträgt 3,2%. Das Wetter. Heute geht es oft sonnig weiter. Über den Bergen und vor allem im Süden bilden sich einige Quellwolken. Mit Biese erreichen die Temperaturen rund 19 Grad, im Wallis und im Tessin bis 22 Grad. Morgen scheint die Sonne von früh bis spät, Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf. Im Süden bilden sich tagsüber wieder einige Quellwolken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad. Im Wallis und im Tessin gibt es bis 24 Grad.
Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Glaubt man der UNIA, ist Pflegefachfrau, Pflegefachmann ein Beruf am Limit. Doch es gibt auch eine andere Sicht der Dinge. Dann, als wäre mir Martin Luther King erschienen.
Puesto el verdadero Martin Luther King enfrente. Eso fue grandioso, grandioso.
Sagt Petra Reinaga. Ein junger Aktivist hat die Mitarbeiterin eines Fast-Food-Restaurants angesprochen. Seither kämpft sie für mehr Lohn, gemeinsam mit vielen, vielen anderen. Und mit Erfolg. Und kurz vor eins. Die Kommunisten sind zurück. Im Kanton Neuenburg stellen sie einen Nationalratskandidaten mit guten Chancen. Busverbindungen bis in die Bergtäler, Internetzugang und ausreichend Strom für alle. Das alles zählt zur Grundversorgung. Vor allem Vertreter aus den Schweizer Randregionen hatten sich dafür eingesetzt, dass die Grundversorgung in der Verfassung besser verankert wird. Warum das Vorhaben im Nationalrat keine Mehrheit fand, weiß Christian von Burg.
Die Sparmaßnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden dürften nicht dazu führen, dass die Randregionen vernachlässigt würden. Deshalb brauche es einen neuen Artikel in der Verfassung, sagt Martin Candinas im Nationalrat.
Die CVP-VP-Fraktion ist überzeugt, dass mit einer guten Grundversorgung die Abwanderung aus den Bergregionen und aus den ländlichen Gebieten aufgehalten und so auch die Wohnungsnot in den Städten und Agglomerationen entschärft werden kann.
Diese Überzeugung teilt auch die linke Ratsseite. Es genüge nicht, festzuhalten, dass die Grundversorgung ausreichend sein müsse, sagt Thomas Hardecker.
Die SP verlangt, dass ein Verfassungsartikel die Bereiche der Grundversorgung namentlich auflistet.
Also die Wasserversorgung zum Beispiel, den öffentlichen Verkehr, die Post, das Gesundheitswesen und so weiter. Diese Leistungen müssten nicht nur für alle verfügbar, sondern auch für alle erschwinglich sein. Grundsätzlich ja, tönt es zwar von rechts. Ja, die Grundversorgung sei wichtig. Die Diskussion im Ständerat habe aber gezeigt, dass es nicht möglich sei, sich zu einigen, was alles zur Grundversorgung gehören soll, sagt SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Ein zusätzlicher Verfassungsartikel sei schlicht nicht nötig.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wenn eine benachteiligte Region erkannt wird oder ein Problem erkannt wird, dann lösen wir das hier drin mit der Politik direkt.
Man müsse die Diskussion über die Grundversorgung also von Fall zu Fall immer wieder neu führen. Ein neuer Verfassungsartikel hingegen, der nur ganz allgemein gehalten wäre, der wäre für die Galerie, sagt Kurt Fluri für die FDP.
Der Bundesrat ist dann auch mit uns der Auffassung, dass diese Verfassungsbestimmung nichtssagend ist, eine bloße Zeichensetzung.
Und Zeichen, ergänzt Bundesrätin Simonetta Sommaruga, bloße Zeichen gehörten nicht in der Verfassung verankert, zumal die Grundversorgung in der Schweiz sehr gut sei.
Gerade wenn Sie auch den internationalen Vergleich machen, auch in abgelegenen Gegenden, sind in unserem Land umfangreiche Leistungen verfügbar.
Der Nationalrat ist der Bundesrätin gefolgt. Er ist mit 110 zu 75 Stimmen gar nicht erst auf die Vorlage eingetreten. Und das zum zweiten Mal. Damit ist die Diskussion über die Grundversorgung aber noch nicht ganz vom Tisch. Konsumentenzeitschriften haben die Initiative Pro Service Public lanciert. Sie wird nächste Woche im Nationalrat debattiert. Die Initiative fordert allerdings etwas anderes als der gescheiterte Verfassungsartikel. Sie will neue Grundsätze für alle Unternehmungen, die vom Bund kontrolliert werden oder einen Auftrag zur Grundversorgung haben. Unternehmen wie Post, SBB oder Swisscom sollen nicht mehr nach Gewinn streben und auf Quersubventionierungen verzichten. Die Löhne der Mitarbeiter sollen zudem nicht mehr höher sein dürfen wie die in der Bundesverwaltung. Im Parlament, das ist absehbar, hat die Initiative rechts wie links keine Chance. Die Abstimmung über die Initiative Pro Service Public findet im kommenden Jahr statt.
Eigentlich lieben angehende Pflegefachleute ihren Beruf. Doch sie beklagen viele Überstunden, einen tiefen Lohn und eine schlechte Betreuung im Arbeitsalltag. Das zeigt eine Umfrage der Gewerkschaft Unia unter Auszubildenden. Es sei darum nicht erstaunlich, dass viele den Beruf wechselten und es in den Pflegebetrieben zu Personalengpässen komme. Raphael von Matz.
Rebecca Scheck hat als Pflegerin im Spital gearbeitet und ist nun in Ausbildung an der höheren Fachschule. Das größte Problem für die junge Frau im Spital war, dass sie zu wenig Zeit für die Patienten hatte.
Die Patienten wurden morgens um 8 bestellt. Ich habe jedoch noch 3 andere Patienten, die ich von 7 bis 8 versorgen sollte. Sprich, der Neueintritt muss dann vielleicht eine Dreiviertelstunde warten. Ist schon sehr schlecht zu sprechen auf mich, wenn ich dann endlich komme.
Und so könne kein Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und der Pflegerin entstehen. Außerdem habe sie zu wenig Anerkennung für ihren Beruf erfahren. Schuld an diesen Missständen sei der Kostendruck im Gesundheitswesen, so Rebecca Scheck.
Man möchte Profit machen in der Pflege. Sie soll rentabel sein und das funktioniert in der Praxis nicht. Es funktioniert nicht, wenn man eine umfassende und qualitativ gute Pflege möchte. Dann können wir nicht als Fließbandarbeiter arbeiten.
Die Erfahrungen von Scheck decken sich mit den Resultaten der Unia-Umfrage. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie ihren Beruf nicht so ausüben könne, wie sie ihn gelernt habe. Und fast die Hälfte sagt, sie werde in den nächsten 10 Jahren vermutlich den Beruf wechseln. Für Adrian Durci von der Unia ist das ein Warnruf.
Wir haben einen großen Bedarf an Pflegefachkräften. Wenn jetzt viele Personen, die ausgebildet sind, den Beruf wieder verlassen, erhöht sich dieser Fachkräftemangel. Und das gibt Probleme.
Eine andere Sicht vertritt Odette Häfeli. Sie leitet den Bereich Bildung am Universitätsspital Basel.
Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich erlebe unsere Auszubildenden als sehr motiviert und sehr zufrieden. Wir feiern gerade heute den Abschluss unserer Pflegefachpersonen und 80% der Absolventen bleiben bei uns nachher als zukünftige Mitarbeitende bei uns. Und ich glaube, das spricht für sich.
Ins gleiche Horn stößt Bernhard Wegmüller, Direktor des Spitalverbandes H+. Er nehme keine Unzufriedenheit bei den Pflegerinnen und Pflegern wahr. Im Gegenteil.
Fachpersonen im Gesundheitswesen sind äußerst zufrieden mit der Arbeit, die sie leisten können und die sie wahrnehmen können. Es ist eine strenge Arbeit, aber die Zufriedenheit ist sehr groß in der Schweiz bei den Pflegenden.
Gemäß einer Auswertung der Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit bleiben die Pflegerinnen und Pfleger im Durchschnitt 10 bis 12 Jahre in ihrem Beruf. Das sei ein ähnlicher Wert wie in anderen Berufen. Die Gewerkschaft Unia hingegen ist besorgt darüber, dass so viele den Pflegeberuf an den Nagel hängen wollen. Adrian Durci sieht deshalb Handlungsbedarf.
Wir müssen etwas machen. Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern. Es braucht vor allem mehr Personal und es braucht mehr Zeit.
Mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten, den die Pfleger betreuen müssen. Doch das kostet. Und das Gesundheitswesen ächzt bereits jetzt unter den steigenden Kosten. Die Forderung der Unia, dürfen es also schwer haben.
Deutschland sucht derzeit nach Wegen, um die vielen Flüchtlinge unterzubringen, längerfristig auch zu integrieren. Heute trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. Denn Schweden hat eine lange Tradition mit der Integration von Flüchtlingen. Kein anderes europäisches Land hat bisher gemessen an der eigenen Bevölkerung mehr Hilfesuchende aufgenommen. Ich habe Bruno Kaufmann in Stockholm gefragt, was kann Angela Merkel von den Schweden lernen?
Sie kann einerseits lernen, dass ein Land nicht untergeht, wenn es konsequent auf eine offene Einwanderungspolitik setzt. Schweden hat das ja in den letzten 30 Jahren eigentlich immer wieder so durchgezogen und mehr Flüchtlinge aufgenommen als viele andere Länder. Auch bei, sagen wir, Schengen keine Übergangslösung gewählt und hat davon eigentlich wirtschaftlich sehr profitiert. Zum Zweiten kann sie lernen, dass es nicht nur einen politischen Konsens braucht, eigentlich um so eine Politik durchzuführen, sondern auch viel Gesellschaft. Kleinarbeit, die eben in die Vereine, in die Kirchen hineingeht. Das ganze Land muss da wirklich mitmachen, dass es funktioniert.
Was tut denn Schweden konkret, um die Flüchtlinge möglichst rasch zu integrieren?
Ja, in Schweden hat man eigentlich immer gewählt, sehr klar zu kommunizieren gegenüber den Flüchtlingen, also zu sagen von Anfang an, ob sie eben eine Möglichkeit haben zu bleiben oder nicht. Im Falle der Syrien-Flüchtlinge hat man schon vor 3 Jahren klar entschieden, dass alle Flüchtlinge aus Syrien eine permanente Aufenthaltsbewilligung bekommen. Das führt natürlich dazu, dass die Unsicherheiten viel weniger groß sind, führt auch dazu, dass die Integrationsprogramme viel schneller einsetzen können, wo man versucht, mit den Flüchtlingen zu schauen, wie sie vor allem auch arbeiten können. Es gibt also auch keine Beschränkung der Arbeitsmöglichkeiten.
Und wo leben denn die zugewanderten Leute, vor allem in den Städten oder auf dem Land?
Nein, das ist sehr verteilt in Schweden. Man versucht wirklich, gerade auch auf dem Land, wo die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten ständig zurückgegangen ist, eben viele Flüchtlinge auch eine Möglichkeit zu schaffen. Und dort gibt es durchaus auch größere Möglichkeiten in vielen Bereichen. Und deshalb versucht man eigentlich jetzt, Flüchtlinge zu ermuntern, gerade auch in kleineren Orten sich sesshaft zu machen, weil dort eben die Integrationsmöglichkeiten besser sind als vielleicht in großen Städten, wo es durchaus in den Städten auch manchmal zu Ghettobildungen kommt.
Sie haben die Wirtschaft angesprochen und auch gesagt, dass die Flüchtlinge so bald wie möglich arbeiten dürfen. Schweden ist ja vor allem auch an Nachwuchs interessiert. Wo profitiert denn die Wirtschaft vor allem?
Das ist einerseits einmal im öffentlichen Dienst sehr stark ein Bedarf. Also da fehlt es an Arbeitskräften im Sozialwesen, im Gesundheitswesen, namentlich auf dem Land, aber auch zum Beispiel in der Waldindustrie fehlen der wichtigen schwedischen Industrie an Arbeitskräften. Und hier kommen jetzt sehr viele neu Zugewanderte eigentlich zum Einsatz. Sie werden gezielt ausgebildet und bekommen damit eigentlich auch eine Chance, sehr schnell eben ein eigenes Einkommen zu haben. In den Städten ist es vielmehr natürlich das Kleingewerbe, Geschäft, also eine Art Vitalisierung von Bereichen, die in den letzten Jahren eher zurückgegangen sind. Das merkt man jetzt. Ich habe es auch gemerkt beim öffentlichen Verkehr zum Beispiel auf dem Land. Da sind vielleicht früher ganz wenige Busse gegangen. Jetzt gehen sie fast jede Stunde, weil eben wieder viel mehr Menschen da sind, die eben auch diesen öffentlichen Verkehr nutzen.
Das klingt jetzt alles sehr positiv. Ganz ohne Probleme geht es ja aber auch in Schweden nicht. Letzten Monat hat eine Asylunterkunft gebrannt. Im Sommer ist es im Internet zu einer Welle des Hasses gekommen, nach vereinzelten Gewalttaten von abgewiesenen Asylsuchenden. Zudem hat die grosse Zuwanderung die rechtspopulistischen Schwedendemokraten zur drittstärksten politischen Kraft im Land gemacht. Eine heile Welt sieht anders aus.
Ganz klar, in Schweden gibt es sehr viel Widerstand im Moment gegen eigentlich diese wachsende Zuwanderung und sie manifestiert sich eben im Erstarken dieser neuen Partei, aber eben auch in extremistischen Ausbrüchen und das hat natürlich damit zu tun, dass man vielleicht zu wenig in Schweden wirklich diskutiert hat über die Vor- und Nachteile der Einwanderung. Man hat es einfach als Konsens genommen und hat eigentlich die kritischen Stimmen lange ausgeblendet. Da ist es jetzt eben erforderlich, auch mehr darüber zu diskutieren, zu sehen, was eben auch die Vorteile und Nachteile dieser Form von Einwanderung sind.
Trotz all dem, bisher ist es in Schweden offenbar kein Thema, die Grenzen zu schließen.
Nein, und das manifestiert sich eigentlich auch darin, dass unabhängig, ob jetzt die Bürgerlichen oder die Sozialdemokraten an der Regierung sind, hat man eigentlich immer ganz klar gesagt, man möchte eben offene Grenzen haben, man sei ein Land, das davon profitiert, dass neue Menschen kommen, und daran ändert das jetzt nichts. Vielleicht verstärkt sogar jetzt diese internationale Situation eben diesen Kurs, und Schweden hat das Gefühl, auf dem richtigen Dampfer zu sitzen.
Sagt Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann hier im Rendezvous. Es ist genau 1:10. Burger braten, Pommes frites frittieren und das für weniger als $10 pro Stunde. Das ist in den USA für viele Angestellte von Fastfood-Ketten Realität. Leben lässt sich mit diesem Tieflohn kaum. Immer mehr Fastfood-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schließen sich deshalb der Bewegung Fight for 15 an. Sie fordern einen Mindestlohn von $15. Petra Reinaga aus Oakland zum Beispiel. Priscilla Imboden hat sie getroffen.
Seit 11 Jahren brät Petra Reinaga Hamburger für die Fastfood-Kette Burger King. Sie sitzt in einem dunklen Wohnzimmer in einem heruntergekommenen Quartier in Oakland, Kalifornien. Aus dem Fenster des Hauses nebenan ertönen die Stimmen junger Männer, die ein Videospiel spielen. Reinaga hat ein rundes, freundliches Gesicht, die schwarzen Haare im Rossschwanz zusammengebunden. Seit einiger Zeit hat sie zu wenig Arbeit, und zwar aus einem bestimmten Grund, sagt sie.
Yo tenía muchas horas, yo estaba bien, pero desde que fui a la huelga el 4 de diciembre no me han querido reponer mis horas.
Ich hatte stets genügend Arbeit. Seitdem ich aber am nationalen Streik der Fastfood-Arbeiter letzten Dezember teilnahm, hat Burger King meine Stunden gekürzt. Für Reinaga ist das ein ernsthaftes Problem. Ihre Mutter und ihr kranker Bruder in Mexiko sind von ihrem Lohn abhängig. Nun schläft Reinaga auf dem Wohnzimmersofa ihrer erwachsenen Tochter. Petra Reinaga ist eine von 2 Millionen Fastfood-Angestellten in den USA. Sie erhält den Mindestlohn. In Kalifornien bedeutet das $9 pro Stunde. In der teuren Region um San Francisco ist es äußerst schwierig, davon zu leben.
Pues como ve, yo duermo en el sofá con mi hija. Ya no me puedo dar el lujo de rentarme un cuarto.
Wie Sie sehen, ich schlafe hier im Wohnzimmer meiner Tochter, kann mir keine eigene Wohnung leisten, kein gutes Mobiltelefon kaufen, kann nicht einkaufen gehen. Wenn wir den Kampf für höhere Löhne nicht gewinnen, wird alles so bleiben. Ich möchte meine Zähne flicken und Augen behandeln lassen, aber das ist momentan nicht möglich.
Eso solo es una ilusión por el momento.
Deshalb engagiert sie sich in der Kampagne für die Fastfood-Angestellten. Sie verlangen $15 pro Stunde, sowie dass McDonald's, Burger King und Co. Gewerkschaften akzeptieren. In weniger als 3 Jahren hat diese Bewegung beachtliche Erfolge gefeiert. In den Städten Seattle, San Francisco und Los Angeles werden die Mindestlöhne schrittweise auf $15 angehoben. In New York sollen alle Fastfood-Angestellten bald so viel erhalten. Dort, wo Reinaga arbeitet, bleiben die Löhne tiefer. Sie ist aber zuversichtlich.
Vamos a ganar. Ya estamos más de la mitad del camino y estamos más fuertes cada día.
Wir werden siegen. Jetzt sind wir schon auf halbem Weg und werden jeden Tag stärker und zahlreicher. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, werden wir auch Respekt erlangen. Das ist das, was wir brauchen.
Va a haber respeto. Eso es lo que necesitamos.
Petra Reinaga ist vor 30 Jahren in die USA eingewandert. Die 57-Jährige hat sich noch nie in einer Bewegung engagiert. Ein junger, schwarzer Organisator der Kampagne ist bei Burger King vorbeigekommen und hat sie dort auf Spanisch angesprochen. Es sei das erste Mal gewesen, dass ihr jemand helfen wollte, sagt sie. Das habe ihr Leben verändert.
Es como si me hubieran puesto el verdadero Martin Luther King enfrente. Eso fue grandioso, grandioso.
Es war, als ob ich Martin Luther King vor mir sah. Es war grandios. Seither arbeitet sie in jeder freien Stunde, um die Kampagne voranzubringen, spricht andere Fastfood-Mitarbeiterinnen an, dreist an Treffen der wachsenden Bewegung, feilt an der Strategie. Petra Reinaga will erst dann ruhen, wenn der Kampf um bessere Löhne und gewerkschaftliche Vertretung für Fastfood-Angestellte wie sie gewonnen ist.
Josef Tsisiadis war der letzte Kommunist im Nationalrat. Seit 2011 ist der Parti Ouvrier Populaire nicht mehr in Bern vertreten. Das könnte sich diesen Oktober ändern, denn im Neuenburger Jura erfreuen sich die Kommunisten größter Beliebtheit. Die Uhrenstadt Le Locle wählt so links wie keine andere Gemeinde in der Schweiz. Ihr Präsident, der Popist Denis de la Russie, könnte es gar bis nach Bern schaffen. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Es ist kühl auf über 1000 Metern, doch trübt das die Stimmung im Forsthaus von Le Locle keineswegs. Die Gemeinde hat die 60-Jährigen hier zum Abendessen eingeladen, in deren Mitte der ebenfalls grau melierte Gemeindepräsident. Mit 54 Jahren ist Denis de la Russie der Jüngste in der Runde. Ein Bengel, ruft ihm einer scherzhaft zu. Der Anlass, ein Heimspiel für de la Russie. Seit 15 Jahren Maire von Le Locle, letztmals mit über 60% der Stimmen gewählt. Beliebt sei er, meint einer der Gäste. Denn er höre den Leuten zu, sei ein Macher. Denis de la Russie spricht an, was die Gemeinde beschäftigt.
Comme depuis quelques années plutôt positive, même si évidemment on est comme toutes les collectivités, on a quelques soucis.
Die Frage, wem die Grenzgängersteuer künftig zugutekommen soll, den Gemeinden oder dem Kanton, und die Umfahrungsstraße von Le Locle, die nun doch nicht gebaut wird. Es sind feine Seitenhiebe gegen die rosa, aber nicht richtig rote Kantonsregierung. Dennoch, ein feuriger Aufruf zum Klassenkampf ist das nicht.
Une chose est sûre, c'est quand on est en charge dans un exécutif, il est difficilement envisageable de faire la révolution tout de suite en souriant.
Als Mitglied der Gemeindeexekutive könne er nicht sofort eine Revolution anzetteln. An eine wildere Zeit erinnert vielleicht der Ring in seinem linken Ohrläppchen oder das Bild von Che Guevara in seinem Büro. Ein Vorbild?
Che Guevara, dans son engagement, va jusqu'au bout, au don, entre guillemets, de sa vie.
Che Guevara sei aufs Ganze gegangen. Das will auch der Gemeindepräsident, deswegen die Kandidatur. Chancen, gewählt zu werden, hat der Popist durchaus. Denn im Nationalrat wird der Sitz der Grünen Francine John Calam frei. Die Partei muss ihre Nachfolge mit jemandem Neuen besetzen. Fabien Fiva zum Beispiel, 2011 der zweitplatzierte Grüne. Auch wenn de la Russie sehr wahrscheinlich mehr Stimmen holen werde als er, Fabien Fiva beunruhigt das nicht besonders.
On a quand même bon espoir de garder le siège, simplement parce que la liste verte fera au final mieux que la liste POP. Même si Denis de la Russie lui-même fera sans doute un meilleur score que moi ou que le meilleur des Verts.
Denn in Neuenburg wird proportional gewählt, das heißt, die Partei mit den meisten Stimmen gewinnt. Das war schon 2011 und 2007 das Problem von Denis de la Russie. Er machte zwar mehr Stimmen als die Kandidatin der Grünen, Francine John Calam, dennoch holte sie den Sitz. De la Russie hofft dieses Mal von der Formschwäche der Grünen profitieren zu können, auch wenn ihn das Tief des Bündnispartners nicht freut.
Même si ça me réjouit pas, mais les Verts sont plutôt dans une période difficile après avoir eu de large succès. Je dis bien, ça me réjouit pas, mais ces éléments-là vont peut-être faire que le POP sera devant les Verts.
Auch in der kantonalen Politik läuft vieles für Denis de la Russie. Der Spitalstreit im Kanton etwa kommt dem Popisten zugute. Die Regierung möchte das Spital in La Chaux-de-Fonds schließen und die Pflege nach Neuenburg verlagern. Die POP ist das Sprachrohr des Protests. Bleibt die Frage, was Denis de la Russie als einziger POP-Vertreter in Bern bewirken kann. Nichts, meint der Grüne Fabien Fiva.
Si Denis de la Russie est élu à Berne, il est seul. Ce sera sans doute le seul membre de l'extrême gauche, POP, Parti Suisse du Travail, à être élu à Berne.
Denis de la Russie wäre isoliert. Deswegen sei es sinnvoller, einen Grünen nach Bern zu schicken. Ihn. Er könnte sich einfacher in die Fraktion einbinden. Die Linke ist in Neuenburg mit Listenverbindungen und Unterlistenverbindungen eng verbunden. Das Rennen um den Sitz von Francine John Calam machen die Grünen und die POP unter sich aus. Die Chancen für die POP mit Denis de la Russie, 4 Jahre nach Josef Tsisiadis, wieder in Bern vertreten zu sein, sind intakt. Das sehen auch die 60-Jährigen im Forsthaus von Le Locle so, wenn auch contre-cœur. Sie fürchten, dass Denis de la Russie dann weniger Zeit für sie haben werde.
Das war ein Bericht von Thomas Gutersohn. Kurz vor eins ist es. Gleich ist bei uns die PDP auf dem Prüfstand. Was man bekommt, wenn man am 18. Oktober die Kleinpartei wählt, das klären wir im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Die Grundversorgung erhält keinen eigenen Artikel in der Verfassung. Der Nationalrat hat zum zweiten Mal gegen einen solchen gestimmt. Damit ist der Vorschlag vom Tisch. Der Bundesrat soll prüfen, wie natürliches Cannabis als Schmerzmittel verwendet werden kann. Dazu hat ihn das Parlament beauftragt. Heute können Schmerzpatienten Medikamente auf Cannabisbasis nur mit einer Ausnahmebewilligung beziehen. Fast die Hälfte der Auszubildenden in Pflegeberufen in der Schweiz will in 10 Jahren nicht mehr in der Pflegebranche arbeiten. Das zeigt eine Umfrage der Gewerkschaft Unia bei über 1000 Lernenden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.